Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ich habe wieder die große Freude, eine Expertin hier anzukündigen für den Bereich Street Art, Graffiti, Urban Art. Und zwar eine Professorin, eine Doktorin mit einem ganz tollen Vornamen, Ilaria. Ihr Nachname ist Hoppe. Und das Thema unserer heutigen Folge ist von der Hauswand ins Museum. Wann wird Graffiti zur Kunst? Liebe Ilaria, wir haben uns vorher verständigt, ich darf dich duzen. Ich begrüße dich erstmal in diesem Podcast. Zunächst eine Frage, eine persönliche Frage. Wie kommt man zu einem so tollen und außergewöhnlichen Vornamen wie Ilaria? Ich habe sofort an das lateinisch-griechische Hilaris gedacht. Fröhlich, heiter, lebensfroh. Wie kommt man zu diesem Vornamen?
Ja, meine Eltern, die hatten eine gute Idee, mir das mit auf meinen Lebensweg zu geben und ich hoffe, es trägt auch immer wieder. Tatsächlich ist meine Mutter Italienerin und hat selber Kunstgeschichte studiert, also nicht studiert, sondern in der Schule gemacht und war immer sehr fasziniert von einem Kunstwerk, das in Lucca steht. Das ist der Sarkophag einer jungen Frau zwischen Gotik und Renaissance an dieser Schwelle, die Ilaria del Caretto.
Dann das Zweite, was mir aufgefallen ist in deiner Biografie, du bist in Essen geboren. Das spricht mich jetzt an, das ist nicht unweit. Wir sind hier im Münsterland ansässig. Das Ruhrgebiet ist auch sehr nah für uns. Wie hast du da deine ersten Jahre verbracht und wie bist du von Essen über das Ruhrgebiet, dann hast du mir erzählt, ins Rheinland gekommen und jetzt in Linz gelandet? Welche Station hast du da durchlaufen?
Genau, ich bin in Essen geboren, also ganz genau in Essen-Werden, neben dem schönen Kloster. Und das war so, dass mein Vater damals im Ruhrgebiet gearbeitet hat. Und dann sind wir aber nach ein paar Jahren, haben wir uns verändert. Und meine Eltern haben dann das übliche Haus gebaut. Und das haben sie eben in Meerbusch gemacht, am linken Niederrhein, eben so zwischen Krefeld und Düsseldorf. Ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht, das ist ja eben immer noch rein Ruhrgebiet und mein Vater hat auch weiter in Essen gearbeitet und wir hatten immer viele Kontakte ins Ruhrgebiet. Ich dann später auch an die Unis, die Museen, aber auch die Clubszene kann ich mich erinnern in den 80ern, dass wir da auch mal gerne mal nach Bochum oder Dortmund gefahren sind. Das war ja alles eins sozusagen. Genau. Und dann habe ich in Düsseldorf mein Grundstudium absolviert der Kunstgeschichte und bin dann 92 nach Berlin gegangen, aus mehreren Gründen. Also es gab einerseits einige Freunde von mir nach Berlin gezogen in der Zeit und aber auch mein Vater war Berliner ursprünglich, war aber in Hessen groß geworden, weil er im Krieg evakuiert worden war mit seiner Mutter und als die Mauer fiel, wollte er dann unbedingt zurück nach Berlin und hat dann von seiner Firma auch die Möglichkeit bekommen, dort zu arbeiten. Und der war dann sogar noch vor mir da und das war für mich dann so ein bisschen, es gab so einen Move Richtung Berlin und den habe ich dann mitgemacht und das war eben eine ganz spannende Zeit. Und dort habe ich dann aber mein Studium auch weiter verfolgt, promoviert und hatte dann das große Glück, auch eine Stelle, eine Assistenzstelle an der Humboldt-Universität zu bekommen. Und genau, und das sind ja immer so prekäre Verhältnisse, die hatte ich dann eine ganze Weile, 10 Jahre, glaube ich. Und dann hatte ich mich eben angefangen zu bewerben. Es war dann auch so, dass in der Zeit, an der ich an der Humboldt war, dann ich auch mit dieses Street-Art-Thema aufgenommen habe, weil ich eben in den Vierteln in Berlin gelebt habe, wo auf einmal nach 2000, nach dem Millennium, auf einmal es immer bunter wurde und es immer mehr Bilder auf den Straßen gab, an den Hauswänden.
Wie kommt jetzt eine Kunsthistorikerin, mittlerweile bist du ja in Linz an der katholischen Privatuniversität als Professorin, wie kommt eine Kunsthistorikerin zur Forschung über Urban Art oder Street Art und Graffiti? Zum einen kannst du uns auch mal beantworten, ich glaube, da ist immer noch eine große Unsicherheit, was ist Street Art und was ist Graffiti? Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Genau, also warum ich das Thema aufgenommen habe, das hatte mehrere Gründe. Ich versuche es mal kurz zu halten. Ein Grund war sicherlich, dass mich das sehr fasziniert hat, weil das quasi meinen unmittelbaren Stadtraum stark verändert hat und ich natürlich als Kunsthistorikerin da affin bin und darauf achte und mich das ganz stark interessiert hat auch. Zum anderen musste ich dann nach der Dissertation auch ein zweites Thema entwickeln. Das ist bei uns halt im Werdegang so, eine Habil oder ein zweites Buch. Und da habe ich halt gesehen, dass sich im Grunde eigentlich von kunsthistorischer Seite niemand damit beschäftigt hat, soweit ich das sehen konnte damals. Und habe dann eben 2007, 2008 das erste Seminar zu Street Art an einer deutschen Uni gemacht. Das war auch ein ganz spannender Prozess, weil damals dachten wir auch noch, das sei eben was ganz Neues und das hätte es noch nie gegeben. Und dann sind wir erst so im Laufe der Forschung draufgekommen, dass es doch schon mehrere Wellen von Street Art gegeben hatte. Und zu dem Unterschied war es eben so, dass, wie gesagt, Street Art ist eher bildaffin. Also da geht es um Bilder, kann man sagen, im öffentlichen Raum, die mit unterschiedlichen Medien und Techniken, Materialien hergestellt werden und angebracht werden. Es können auch kleinere Skulpturen sogar sein, dreidimensionale Objekte. Also das ist sehr vielfältig, aber arbeitet vor allen Dingen übers Bild. Und Graffiti, was mich damals gar nicht interessiert hat, muss ich zugeben, ist eher schriftbasiert und hat nochmal eine eigene Geschichte und eigene Terminologien. Aber es war eben auch meine Studenten damals in dem Seminar, die mich darauf gestoßen haben und meinen, ja, Frau Hoppe, also ohne Graffiti versteht man keine Street Art, weil die eben auch diese Gemeinsamkeiten haben, dass sie anonym entstehen, illegal sind.
Ich will auf zwei Punkte nochmal eingehen. Du sagtest, 2007 habt ihr damit begonnen, euch näher damit zu beschäftigen oder auch Vorträge zu halten und habt dann festgestellt, ihr seid nicht die erste Welle. Es gab schon andere Wellen mit diesem Thema und Street Art. Was gab es denn da für Wellen schon vor eurer Zeit? Wie weit kann man denn da zurückgehen?
Genau, also da gibt es in der Forschung oder in der Wissenschaft zwei Wege. Das eine ist, dass man sich genau die Formen anschaut. Spezifische Formen für Street Art ist eben auch das Cutout. Das ist eine ausgeschnittene Figur. Der Begriff kommt eigentlich aus der Werbung von einem Verfahren des Freistellens eines Gegenstandes, der dann ganz frei verwendet werden kann. Und das ist halt etwas, was man in der Street Art ganz viel sieht. Entweder aus Papier ausgeschnittene Figuren, die dann eben verklebt werden, oder auch sehr berühmt sind die Schablonen-Graffiti, werden die auch genannt. Also da wird mit Schablone gearbeitet und eben auch diese ausgeschnittene Figur, also ganz prominent macht das ja Banksy immer noch sehr viel auf die Wand gebracht. Genau. Also das eine ist, man schaut sich an, wo sind solche Formen schon mal vorgekommen. Das hat zum Beispiel eben mein Kollege Ulrich Nocher ganz viel gemacht, auch weil er sich vor allen Dingen mit Stencil Graffiti so viel beschäftigt hat. Und der konnte das zurückverfolgen, zum Beispiel bis zu Künstlern in den Ende der 60er Jahre. Und da hat er verschiedene Beispiele in Frankreich gefunden, entweder gesprüht oder auch verklebt. Für die waren das waren allerdings Künstler, die eben illegal im öffentlichen Raum gearbeitet haben. Und dieses Wort Street Art gab es für die nicht. Also für die war das Kunst im öffentlichen Raum. Und ein Ansatz, den ich stärker verfolgt habe, ist zum Beispiel eben die Begriffsgeschichte. Ich habe eben geguckt und auch mein Doktorand, der Egidio Emiliano Bianco, wir haben beide geschaut, wo taucht der Begriff Street Art auf und haben den zurückverfolgt. Und dabei sind wir auch zu interessanten Ergebnissen gekommen, dass eine erste Welle hat es eben in den USA gegeben, dann in den 60er Jahren, und das war vor allen Dingen Wandmalerei. Und da gab es dann in den 70er Jahren zwei Publikationen, die diese Wandmalerei, die vor allen Dingen im Zuge der Bürgerrechtsbewegung entstanden waren, es war politische Wandmalerei, könnte man sagen, und unter dem Label Street Art veröffentlicht haben. Ja, also es war politisch. Es war immer im Zusammenhang mit Gemeinschaften, ist es entstanden, oft in Absprache. Das waren Aktivisten, Künstler, Designer, Fotografen, Architekten, also alle möglichen Leute, Anwohnerinnen und Anwohner, die sich dann zusammengetan haben, um ihre Anliegen in bunten Bildern an die Wand zu bringen und somit auch für sich eine Identität herzustellen.
Kannst du dich so noch an das erste Streetart-Werk oder Graffiti von mir aus auch erinnern, was dich faszinierte?
Also sehr prägend war für mich sicherlich die Arbeit von Swoon. Das war eben eine, wie man dann erst später herausgefunden hat, eine schon akademisch ausgebildete Künstlerin aus New York, die sehr aufwendige Arbeit direkt an meinem Haus platziert hatte. Und zwar arbeitet die so mit Holzschnitttechniken und verschiedenen Lagen von Papier. Die hat immer so viel dünnes Papier übereinander verklebt und das hat dann auch immer sehr lange gehalten und sich dann so erst so zart in vielen Lagen abgelöst. Aber ich wollte nochmal zurückkommen. Also die Geschichte mit den Vorwellen, die ist schon auch noch interessant. Also wir haben, weil es ist eine mit den Bürgerrechtsbewegungen und das andere Mal, wo das Wort Street Art tatsächlich das erste Mal wirklich zu greifen ist, 1969. Und da geht es eigentlich schon eher um legale, von der Stadt New York geförderte Stadtteilerneuerung. Also wo in schwierigen Stadtvierteln Kunst und Kultur in leerstehenden Räumen umgesetzt wurde und es zu einer ganzen Kampagne kam, die nannte sich City Walls mit abstrakten Wandgemälden. Also da taucht es, kann ich das erste Mal wirklich greifen. Dann haben wir diese Publikation der politischen Wandmalerei der Bürgerrechtsbewegung in den 70er Jahren. Und in den 80er Jahren taucht es dann wieder in New York auf, mit ganz ähnlichen Formen, wie ich sie eben schon beschrieben habe. Und da gibt es eben auch so eine zentrale Publikation von Alan Schwarzman. Und der packt dann alles zusammen. Da sieht man dann auf einmal Graffiti, Skulpturen aus recyceltem Material, Stencil Graffiti, Aktivismus gegen Gentrifizierung. Also in New York in den 80er Jahren haben wir dann eine sehr ähnliche Situation schon, wie sie dann nach dem Millennium wieder aktuell geworden ist in vielen Städten.
Eine Frage innerlich: Wann wird eine Street Art oder Graffiti zur Kunst? Wann wird sie dazu erhoben? Wir sehen sie in unserem Alltag als Straßenkunst, aber wer erhebt sie zu Kunst?
Oh, da muss ich sagen, bin ich fast überfragt. Da kann man diskursanalytisch antworten. Also zu sagen, man kann zum Beispiel untersuchen, wer sie zu welchem Zeitraum zu Kunst erhebt und dann die damit verbundenen Interessen verfolgt. Also das ist so ein Ansatz aus der Forschung, wo man sehen kann, wo bestimmte Begriffe gesetzt werden, um die zum Beispiel auf dem Kunstmarkt zu platzieren, um quasi den Verkauf anzuschieben und die Preise in die Höhe zu treiben. Aber das ist natürlich kein vollumfänglicher Kunstbegriff, sondern immer nur eine Perspektive, weil da muss ich sagen, da bin ich ganz bei diesem alten Sprichwort, Kunst liegt im Auge des Betrachters.
Da möchte ich nochmal tiefer reingehen, was mich auch selber als Künstler, der sich ja eigentlich Street Art bedient und die auf Leinwand bringt, wo ist da genau die Nahtstelle? Wenn es im öffentlichen Raum ist, kann man von Street Art sprechen, von Graffiti, sobald ich es in einen geschlossenen Raum bringe, in ein Museum bringe, in eine Ausstellung, in eine Sammlung, ist es dann noch Street Art oder ist es etwas anderes?
Genau, also in der Forschung haben wir uns darauf geeinigt, das dann Urban Art zu nennen, um es einfach zu differenzieren. Diese Begriffe sind immer sehr streitbar, gerade bei so einer urbanen Kunst und Kultur, die ja sehr ephemer ist und dynamisch und sich häufig verändert. Es ist fast schon schwierig, da diese Begriffe so streng einzuhalten. Aber wir haben uns jetzt nach langen Auseinandersetzungen und vielen Diskussionen quasi auf diese Begrifflichkeit geeinigt. Street Art und Graffiti sind illegal und Urban Art betrifft alles andere, was damit zu tun hat. Das kann legale Wandbilder sein im Außenraum.
Komm nochmal zurück, um praktische Beispiele vielleicht auch zu suchen in der Vergangenheit. Mir fällt ein Künstler ein, den ich sehr verfolge. Ich lese gerade das Buch dazu, Boom for Real. Das ist Jean-Michel Basquiat, der ja von der Straße kommt, eigentlich mit Sprüchen, Aphorismen, die er anfänglich als Seymour an die Wände gebracht hat, aber nach einer kurzen, steilen Karriere ja nach 5 Jahren schon auf der Documenta in Kassel als jüngster Teilnehmer dort landet. Was ist da passiert? Ist er dann in dem Moment noch Street-Art-Künstler oder ist er dann Künstler in einem ganz anderen Format. Spricht man da noch von einem Street-Art-Künstler?
Nee, überhaupt nicht. Also mit Street-Art hatte der gar nichts zu tun, wenn überhaupt mit Graffiti. Beziehungsweise sind diese beiden Beispiele, aber eben das ist ein bisschen kompliziert und das haben wir auch so sukzessive auch in der Forschung ein bisschen aufgedröselt und aufgearbeitet. Weil Jean-Michel Basquiat und Keith Haring, das sind die beiden Topstars der New Yorker 80er-Jahre-Szene, die halt berühmt geworden sind, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ich habe darüber auch mal geschrieben, wenn man in ältere Kunstgeschichte Lexika schaut, also so Handwörterbücher oder die Kunstgeschichte in von A bis Z oder so aus den 80er und 90er Jahren, da gibt es dann doch schon auch den Eintrag Graffiti und dann werden immer die beiden genannt. Ne? Und das ist in gewissem Sinne irreführend, weil sie waren natürlich ganz verbunden mit der lokalen New Yorker Graffiti-Szene. Also die waren befreundet, die sind auch zusammen unterwegs gewesen in der Stadt und so weiter. Die wussten ganz genau, wie das geht und wie das aussah. Aber beide haben eben dezidiert ganz anders gearbeitet. Also Keith Haring war selbst auch akademisch ausgebildeter Künstler und nimmt dann in gewisser Weise eine Art Form, diese dicke Outline, die wir von Graffiti kennen, die nimmt er und das Arbeiten im öffentlichen Raum, das nimmt er, macht dann aber ganz andere Sachen daraus. Und Uli hat eben darüber auch einen Artikel geschrieben und er sagt eben, Keith Haring war Street Artist. Das könnte man sagen, der war eigentlich ein Street Artist. Und bei Jean-Michel Basquiat ist es, glaube ich, noch ein bisschen anders gelagert, weil bei ihm konnte man sagen, der hat wirklich eine Art des Writing, des Graffiti gemacht, als er auf der Straße unterwegs war. Aber das sah, als er auf der Straße unterwegs war, schon ganz anders aus als das Style-Writing-Graffiti, was die in New York in der Zeit gemacht haben. Das war ja vor allen Dingen dann wirklich sehr bunt und mit Farbe und vor allen Dingen auf Zügen und so weiter. Also eine ganz andere Kategorie, könnte man sagen. Und er hat sein Samo und Krone, das war ja schon so fast schon konzeptuelle Form des Graffiti. Und dann wollte er eben richtiger Künstler werden. Und dann ist er eben seinen Weg gegangen und hatte ja auch einfach die richtigen Begegnungen, war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, könnte man sagen, ne, mit Andy Warhol und dem befreundeten Kunstsammler. Und dann hat er ja eben auf Leinwand ganz anders gearbeitet. Da kann man sagen, man sieht vielleicht immer noch hier und da etwas, was einen an Graffiti erinnert. Aber das ging dann um ganz andere Bezüge. Ich denke halt auch viel um seine persönlichen Erfahrungen, um sein Leben. Ja, heutzutage würde man sagen, postkoloniale Perspektiven, Aufbrechen von Materialmedium und Form im Sinne auch dieser 80er Jahre könnte man vielleicht vergleichen eher mit den neuen Bildern oder Anklänge von Cy Twombly und. Ne? Also da geht's kunsthistorisch in ganz andere Richtung.
Ich verorte ihn auch mehr bei Cy Twombly. Er hat ja viel mit Sprache auch gearbeitet, mit Wörtern gearbeitet in seinen Kunstwerken, Jean-Michel Basquiat nachher, die alle symbolisch dort auch viel mit Symbolen auch, die dort ja geheime Botschaften vielleicht auch hatten.
Genau. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, dass gerade diese Beispiele, die ich erwähnt habe, das sind ein super Beispiel für das, was wir Diskursanalyse nennen. Das heißt, in den 80er oder 90er Jahren waren Basquiat und Haring Graffiti-Künstler im kunsthistorischen Kanon. Und heute, nach unserer Forschung, würden wir sagen, also der eine hat sowieso ganz anders gearbeitet und der andere ist vielleicht eher Street Artist. Und so ändern sich dann auch die Begriffe.
Ich hätte dann noch eine Frage in der heutigen Zeit. Welche Street Art Künstler sollte man heute kennen? Wo du sagst, das sind so welche, die sollte man auf dem Schirm haben.
Ich interessiere mich eher, was im Stadtraum passiert. Also das, oder was die neueren Tendenzen sind, wie sich diese Kunstform im Allgemeinen verändert. Ich biete selber auch Stadtspaziergänge an und für mich ist eigentlich das Interessante, wie man die Perspektive der Menschen auf ihre eigene Umgebung verändern kann.
Ja, da gehen wir da gleich mal drauf ein. Und zwar, wie verändert sich denn so ein Stadtraum, wenn im öffentlichen Raum illegal Kunst eingesetzt wird? Und was hast du festgestellt? Wie hat sich das in den letzten 10 Jahren verändert, vielleicht diese Art von Kunst?
Ja, die hat sich sehr stark verändert, weil, also die, das gibt immer meiner Erfahrung nach, könnte man sagen, es passiert immer so in Wellen. Na, wir hatten so den großen Street Art Boom nach dem Millennium und dann hat sich Street Art aber auch nochmal sehr stark verändert. Also es gibt halt viele, die haben dann eben nur noch urbane Interventionen gemacht, dynamische, ephemere Formen, die sich ständig verändern und die die Stadt auch verändern. Also ich habe das lange ja für Berlin verfolgt. Da zum Beispiel haben die Künstler und KünstlerInnen immer wieder nach neuen Medien gesucht, sich auszudrücken. Also es gab dann zum Beispiel eher so technikaffine Interventionen mit kleinen digitalen Schnittstellen. Oder jemand hat Lego in die Löcher, in die Wände gemacht und verschiedene Formen. Also die Künstler sind immer erfindungsreicher geworden, wie sie eben da intervenieren können. Und dann so nach 2010, 2011, die Street Art immer monumentaler geworden, immer größer geworden. Also mit großen Kampagnen, Fotokampagnen von dem französischen Fotokünstler J.R., die dann auch viel weitere Kreise in der Stadt gezogen haben oder diese Relief-Porträtköpfe vom portugiesischen Künstler Fields. Die waren einfach riesengroß und auch auf Dauer natürlich in Stein gearbeitet. Also das hat dann ganz andere Dimensionen genommen. Und heutzutage Street Art, also wenn man auch mit Leuten so im Allgemeinen spricht, dann denken heutzutage bei Street Art alle an Wandbilder. Also es ist dann sehr stark institutionalisiert worden. Es sind eben viele Festivals entstanden und da hat man sich dann auf diese legale Wandmalerei verlegt, die dann sehr beliebt geworden ist und bis heute in Städten weltweit großen Anklang findet bei den Künstlern, bei Communities und so weiter, wenn man da auch sehr schön mit Stadtvierteln zum Beispiel arbeiten kann und es auch aufwerten kann und so weiter. Und für Berlin war es dann so zum Beispiel, dass als die Street Art so big war und so erfolgreich und so groß, da hatte ich den Eindruck, war Graffiti eher so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und dann aber, als Street Art zunehmend institutioneller und kommerzieller wurde, ist Graffiti irgendwie mit aller Macht zurückgekommen. Und dann hatten wir da diese sehr spektakulären Interventionen mit dem Graffiti, wo die sich an den Hauswänden abseilen. Also wo quasi die über die Dächer und die Balkone laufen. Oder auch das S-Bahn-Surfing, also sehr gefährliche Sachen und sich von großer Höhe abseilen und dann aber eben so eine bestimmte Art von Schrift verwendet haben, die an die Pichação aus Brasilien erinnert. Das ist nochmal eine ganz eigene Form von Graffiti. Und so geht das dann immer hin und her. Und dann kommt vielleicht aber auch wieder was Neues. Ich bin jetzt dann 2016 hier nach Linz gegangen und beschäftige mich dann eher hier mit anderen Phänomenen, die wir dann hier vor Ort haben, weil mein Credo ist eben einfach, es gibt überall Graffiti und Street Art zu entdecken, muss aber eben quasi so einfach seine Umgebung oder seinen Alltag dann auch verlassen und sich mal umschauen, wo man eigentlich jeden Morgen lang fährt oder lang geht oder so und da gibt es doch immer wieder viel zu entdecken.
Das wäre so eine Anschlussfrage gewesen. Du bist jetzt vor Ort in Linz. Gibt es da Unterschiede zu der großen Stadt Berlin? Örtliche Unterschiede der Graffiti und wie stellt sich das dort vor Ort dar?
Also wir haben hier, für uns ist natürlich Wien näher und Wien hat auch eine ganz, ganz starke Graffiti-Szene. Also Graffiti ist big in Wien, weil die vor allen Dingen eben etwas haben, was Berlin im Grunde verloren hat, nämlich eine riesige legal-illegale Wandfläche, nämlich am Donaukanal. Das hat so eine Qualität wie früher die Berliner Mauer. Ne? Das ist eine einfach viele Kilometer Wandfläche, die ständig sich verändert, wo ständig was passiert. Und da ist aber Graffiti, würde ich sagen, vorherrschend. Wobei die in Wien in den Nullerjahren auch ihren Street Art Boom hat mit dem illegalen Street Art und danach eben auch viel mit Festivals und Wandmalerei machen. Hier ist natürlich Linz eher eine kleinere Stadt jetzt im Vergleich zu den Metropolen wie in Berlin. Da ist es, würde ich sagen, vom Stadtgefüge sehr anders. Ne? Es ist viel kleiner, es gibt mehr soziale Kontrolle, also es gibt nicht so viel unkontrollierte Bereiche. Es wird in der Innenstadt sehr darauf geachtet, dass alles sauber ist und dass nichts getaggt wird zum Beispiel. Und dann verlagert sich das vielleicht eher so an die Stadtränder. Wir haben halt hier eine ganz besondere Situation mit dem Mural Harbor. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon was gehört hast. Das ist eine Freiluftgalerie für Graffiti und Street Art, für Wandbilder und verschiedene Techniken von Künstlern aus der ganzen Welt. Und zwar ist das im Hafengelände. Also es ist Industriegelände, das eben außerhalb der Innenstadt liegt. Industrie, Gewerbe, Hafengelände, es liegt eben am Wasser. Und dort hat sich das dann ergeben, dass eine Gruppe von Leuten den Hafenmeister und den Bürgermeister überzeugen konnten, dort ein Areal, wo auch Künstler schon Ateliers hatten, und so weiter, für Wandbilder und Graffiti zu nutzen. Und das haben die durch ihr Engagement geschafft zu verstetigen. Und das ist auch eine Art Residency-Programm geworden, dass die Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt dahin kommen können im Sommer und dort malen können. Und ja, und das ist wie so eine Art Museum für diese Art von Kunst. Und die bieten regelmäßig Führungen an. Und ich gehe auch mit Gästen und Studierenden immer wieder hin. Also das ist was ganz Besonderes, wo man sich das halt dann auch ganz in Ruhe Open Air angucken kann. Also das ist nochmal eine Art Zwischenlösung, könnte man sagen, weil es ist natürlich kein richtiges Museum und Indoor, also es ist auch Outdoor, hat damit eben was mit dieser Situation im öffentlichen Raum zu tun. Es ist aber trotzdem in gewisser Weise geschützt, wie eine kuratierte Ausstellung, kann man sagen. Und ansonsten sind hier die Fußballleute sehr aktiv, also die besetzen die Innenstadt auch viel mit Graffiti tatsächlich. Und das ist etwas, was ich dann einen territorialen Marker nenne. Das ähnelt eher Gang-Graffiti, wie man das aus den USA kennt, wo bestimmte Zeichen dafür stehen, dass man das Territorium beherrscht, in Anführungszeichen. Dann gibt es viele Sticker. Wir haben ja auch eine Kunstuni hier. Da habe ich immer so den Verdacht, das sind so Kunstuni-Studenten, die auch viel auf Stickern arbeiten. Und dann aber natürlich auch politisches Graffiti. Da geht es also wirklich nicht um Kunst. Ne? Das sind dann oft sehr schlecht ausgeführt mit Schuldose oder Bildstift. Und da hatte ich gerade einen Kollegen von mir, den Sven Niemann aus Paderborn, zu Besuch. Der hat einen sehr interessanten Vortrag gehalten über Graffiti, linke und rechte Graffiti im Stadtraum und wie dort dann so Machtsphären ausgehandelt werden. Und als ich mit ihm dann hier in Linz spazieren war, haben wir genau solche politischen Graffiti von Antifa und Anti-Antifa auch gefunden, die sich dann immer wirklich bekriegen und gegenseitig übermalen. Also ich schaue auch ganz viel auf solche Phänomene.
Du hattest das gerade erwähnt, schlecht gemachte Graffiti und künstlerische Graffiti. Wo setzt du da mit deinem Auge, deiner Expertise da Unterschiede? Woran machst du das fest?
Also einerseits sind es für mich formale Unterschiede und man könnte auch sagen intentionale. Also politisches Graffiti will nicht besonders schön sein. Das interessiert sie nicht und man sieht halt, dass sie überhaupt keine Mühe aufwenden, irgendwie ordentlich zu schreiben. Das ist ja immer dann so gekrakelt sozusagen. Und was wir eben Style Writing Graffiti nennen, ist wirklich ja eine Art Kunsthandwerk, könnte man sagen. Es braucht viele, viele Jahre des Trainings, um gerade auf illegalen Flächen präzise, genau diese Schriftzüge auszuführen, die dann auch Farbverläufe haben können, dreidimensionale Effekte, besondere Übungen in Kalligrafie. Also da würde ich sagen, es ist irgendwie dieser Effort, der da reingelegt wird und die Präzision, da sieht man keine Tropfen und da gibt es kein Verschmieren und so weiter, wo man sieht, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben und hat auch einen Anspruch an sich selbst, hier quasi ästhetischen Mehrwert zu produzieren.
Vielfach wird in der Kunst jetzt über KI diskutiert. Die KI hält Einzug auf verschiedenen Ebenen. Oder die KI, wird die auch Einfluss haben auf die Graffiti und Street Art? Und wenn ja, was meinst du, in welchem Umfang wird das irgendwo Einfluss nehmen?
Also über die Frage habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht, weil in meinem weiteren und näheren Umfeld wird KI ja sehr kritisch betrachtet, weil es ja eben ja für kreative Prozesse jetzt schon auch sehr stark zum Einsatz kommt an verschiedenen Stellen. Ob das auf Graffiti und Street Art. Also natürlich könnte ich mir vorstellen, also dass zum Beispiel man sagt, wahrscheinlich es ganz einfach sein könnte, so eine Schablone sich machen zu lassen für ein gesprühtes Street Art Piece. Ne? Weil dieses Schablonenschneiden, natürlich macht man das sowieso, die machen das schon immer am Computer und große Formen werden dann irgendwie geplottet an großen Fotokopierern oder Druckanlagen und werden dann so eins zu eins in den Stadtraum getragen. Und die werden ja sowieso schon, also nicht immer, aber oft auch am Computer entwickelt, diese Vorlagen. Und da könnte man sich natürlich auch überlegen, der KI irgendwie eine besonders verrückte Form oder was weiß ich, was man sich ausdenkt, mach mir mal hier die Schablone fertig. Das kann natürlich schon sein. Ne? Aber meine Hoffnung wäre ja eher, dass die Künstlerinnen und Künstler vielleicht auch kritische Antworten darauf finden. Also weil Street Art hat eben auch, zumindest in, wie ich sie kennengelernt habe, immer wieder sehr stark kritische Impulse gesetzt, zum Beispiel auch gegen Videoüberwachung im Stadtraum, die er da auch in der Zeit so zugenommen hat. Da gibt es ganz viele Werke, die sich da dezidiert mit beschäftigen. Und vielleicht fällt den Künstlerinnen und Künstlern dann irgendwie eher was Subversives und Witziges ein, wie man damit auch kritischen Umgang findet.
Ich möchte da mal Anschluss drauf nehmen, weil mir gerade ein Beispiel einfällt. Ich finde diese Frage sehr interessant, ob Street Art, Graffiti und KI irgendwie miteinander kombinierbar ist. Ich habe in der Vergangenheit ein Werk erschaffen, das heißt Clickworker, zu diesem Thema Clickworker, was ein feststehender Begriff auch ist, aus der KI. Und ich habe ein händisch ein Hybridwerk erschaffen. Das ist 2x1 Meter, händisch gemalt. Die Ideen, die da drin stecken, die zeigen auch einen hybriden Menschen, der durch die Szene geht. Auch Stylewriting wird da gezeigt. Und das habe ich aber zusammen mit Dr. Rainer Hattenhauer, haben wir eine Cloud programmiert und mit KI verbunden. Das heißt, es ist ein händisches Werk, aber man steht davor und kann in Dialog treten mit dem Werk und kann mit diesem Werk sprechen. Das Werk erklärt sich selber. Man kann dem Werk Fragen stellen und dann antwortet es in verschiedenen Sprachen, auch in kindlicher Sprache, je nachdem, was man für eine Frage stellt. Und das finde ich spannend. Wir bleiben beim händisch gemachten Werk. Der Künstler hat seine Ideen, bringt sie ein und verbindet sich trotzdem mit KI, die ihr eine Art Hilfestellung ist. Das wäre vielleicht auch ein Ansatz oder eine Möglichkeit, sowas miteinander zu kombinieren.
Das hört sich für mich sehr spannend an, so eigentlich. Im Grunde wird damit ja so ein Wunsch erfüllt, den viele Menschen haben. Sie stehen von einem Bild, verstehen es nicht. Und dann hat man den Roboter, der einem kontingente Antworten gibt. Mein Ansatz wäre aber eher, davon zurückzugehen und selber zu schauen und selber irgendwie sich über das Werk zu informieren. Also da bin ich eher oldschool, glaube ich. Weil bei mir, ich denke mal, in den Geisteswissenschaften und Künsten, wir haben halt überall eher reserviertes Verhältnis dazu, weil wir denken, dass dann bestimmte kognitive Fähigkeiten, die sehr relevant sind, auch für unsere Gesellschaft, also jetzt nicht nur, um ein Kunstwerk zu erstellen, sondern, wie Kant gesagt hat, die Urteilskraft überhaupt zu schulen in der Auseinandersetzung mit Bildern und Text. Und mit den Studenten übe ich das jetzt eben ganz viel, oder schon immer, es gehört bei uns zur Grundausbildung, die Bildbeschreibung für Originalen. Da ist die Aufgabe, dass man das, was man sieht, in Worte fassen muss, in Sprache übersetzen und dann noch einen Text dazu verfassen. Das hört sich erstmal sehr leicht an, aber alle, die das noch nie gemacht haben, auch da braucht es wirklich viel Übung, weil das ist so eine Übersetzungsleistung von dem, was ich sehe, das in ein anderes Medium der Sprache zu transferieren und in einen logischen Text, ja, der aber dann Erkenntnis gewinnt. bringt. Und das ist etwas, was ich mir dann selbst erarbeitet habe. Genau, also ich bin nicht grundsätzlich feindlich der KI eingestellt. Ich benutze die selber fast täglich für Übersetzungsprogramme und so weiter. Also ich lehne das jetzt nicht grundsätzlich ab. Aber gerade im Umgang mit Kunst, da brauche ich noch mehr Erfahrung vielleicht. Da muss ich mal ihren Clickworker besuchen.
Ja, das müsste man mal vorführen. Ich muss dazu sagen, aber das würde zu weit führen, dass diese Chatbot, den wir da selbst programmiert haben, nicht automatisierte Antworten gibt, sondern nur das, was ich mir als Künstler gedacht habe zu diesen einzelnen Elementen, darauf dann die Frage und meiner Stimme dann die Antwort auch gibt. Also das ist schon durchdacht.
Und da kann man sagen, das ist Teil des Kunstwerkes. Also das macht für mich Sinn und finde ich interessant, das mal so auszuprobieren. Also ich glaube, das macht vielen Spaß und müssten wir dann auch entsprechend mal in die Lehre aufnehmen. Wir müssten das mal mit Studenten ausprobieren.
Ja, gerne. Es gibt ja drei Intentionen. Der Künstler hat eine Intention, das Bild an sich, wenn es einfach nur da hängt, hat ja irgendwo eine Intention und der Betrachter legt ja auch seine Intention rein. Und das sind ja diese verschiedenen Ebenen. Zum Ende hin habe ich noch ein, zwei Fragen, um das mal auch einzuordnen. Ich war letztens in Münster auf einer Christo-Ausstellung und da wurde nochmal das Aufschichten von Tonnen damals 1962 in Frankreich in der Rue Visconti gezeigt und es wurde als erste Street Art, Urban Art dargestellt in dieser Ausstellung. Was war das damals, was Christo da gemacht hat?
Also Christo hat auf jeden Fall eine illegale Intervention im öffentlichen Raum gemacht. Und sicherlich hatte er dabei nicht im Sinn diesen Begriff Street Art. Ja, also es gibt da verschiedene Vorreiter, gerade in den 60er Jahren, die nach anderen Wegen gesucht haben, um Kunst zu machen, weil also kunsthistorisch der Vorläufer ist eben der abstrakte Expressionismus mit berühmtester Vertreter Jackson Pollock und William de Kooning und so weiter. Und die waren am Kunstmarkt auch sehr erfolgreich. Aber das war aber immer noch im Grunde Malerei. Also sie hatten die Abstraktion durchgesetzt, aber es war immer noch Malerei auf Leinwand, die sich eben sehr gut verkaufen ließ und innerhalb einer bürgerlichen Schicht sozusagen dann als sehr angepasst empfunden wurde. Und die Künstlerinnen und Künstler der 60er Jahre sind dann eben schon lange vor 68 aufgebrochen, um die Gesellschaft zu verändern und nach neuen Wegen zu suchen, des Zusammenlebens, der Politik und eben auch der Kunst und haben da eben unterschiedliche Wege eingeschlagen. Also zum Beispiel Konzeptkunst ist einer, Institutionskritik ist einer und der andere hat dann in den öffentlichen Raum geführt. Und da gibt es so eine ganze Reihe, die eben auch schon illegal gearbeitet haben. Also die haben nicht gewartet auf eine Förderung oder auf eine Genehmigung, sondern die haben es dann einfach drauf ankommen lassen und gemacht. Genau. Ja. Ja. Und als Kommentar auch, ich meine, das war bei Christo, man kann sagen, ja schon fast visionär, weil dann im Mai 68 in Paris ja tatsächlich Barrikaden entstanden sind. Ne? Und bei ihm kann man sagen, er hat es vielleicht nur aus formal ästhetischen Gründen gemacht, aber er hat ja eben auch dann Museen eingepackt zum Beispiel. Und da würde man sagen, das sind auch stark so kritische Ansätze, ne? Etwas in Frage zu stellen, was selbstverständlich ist, was stelle ich mir darunter vor, dann auch immer durch dieses Wegnehmen der Sicht und bei der Sperrung der Straße auch dem Wegnehmen der Mobilität, der Möglichkeit, sich da frei zu bewegen. Also er hat immer sehr stark mit diesem Wegnehmen von etwas gearbeitet und so quasi so einen Kontrast, so einen Widerstand kreiert. Genau. Aber ich würde den jetzt nicht irgendwie als ersten Street Artist bezeichnen oder dafür vereinen.
Dann gibt's ja auch noch den deutschen Ernst-Peter Eif, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der schon sehr früh in Hamburger Raum dann auch seine Sprüche gebracht hat, darüber haben wir auch schon eine Folge gebracht. Den zeichnet man ja schon fast als ersten, der in diesem Bereich gearbeitet hat mit der Erfindung des Eddings, kam er ganz groß raus und hat über Nacht, glaube ich, ganz Hamburg mit seinen Sprüchen, Eif for President zum Beispiel, auch vollgetaggt. Ja. Zum Ende hin haben wir noch zwei Fragen. Zum einen stell dir vor, Ilaria, du hast die Möglichkeit, du kannst für 100 Jahre eine große Wand in Linz vergeben für Graffiti. Was würdest du dir wünschen, was da drankommt?
Eine Wand im öffentlichen Raum. Und die würde mir gehören, ja?
Ja. Ja. 100 Jahre wird die vergeben für dich und du kannst bestimmen, was da drauf kommt.
Ach, das ist ja meine verrückte Frage. Also ich würde den unteren Bereich, da würde ich gar nichts drauf machen lassen. Das würde ich halt für die Graffiti-Leute als Wand freigeben, als Hall of Fame nennt man die ja oder legale Wand. Da habe ich jetzt gerade am Wochenende auch wieder gehört, da gibt es eben, wird immer wieder kritisiert, dass wir viel zu wenig legale Wände hier in Linz haben, wo man sich auch ausprobieren und üben kann. Und über die Wand da drüber, ich glaube, da würde ich mir dann ein Programm ausdenken und vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Jahr das Bild wechseln, genau. Oder die KI beauftragen, mir das allerschönste Street-Art-Werk dorthin malen zu lassen. Es gab ja auch diesen Künstler, ich weiß nicht, ob du den kennst, der 2014 angefangen hat, mit Drohnen seine Bilder zu besprühen. Kazu. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Da könnten wir dann wilde Experimente machen mit Drohnen und KI.
Das ist eine schöne Idee. Und zum Abschluss stellen wir jedem Experten hier eine Frage, die möchte ich dir auch stellen, die man individuell nur beantworten kann und die nie irgendwo beantwortet werden kann an sich. Was ist für dich gute oder ich formuliere es besser, starke Kunst? Oder vielleicht auch von mir aus, was ist für dich ein starkes Graffiti?
Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten. Also ich denke, gute Kunst ist eben Kunst, die einen anspricht, die einen umfängt, mit dem man, oder für mich persönlich, muss ich sagen, also ich beschäftige mich ja auch mit Indoor-Kunst, mit Kunst in Galerien und Museen, aber mein ganz großes Faible ist die Kunst im öffentlichen Raum, weil ich sie eben mit allen Sinnen und dem ganzen Körper erfahren kann. Also gerade auch Graffiti und Street Art ist ja etwas, was man auch in Bewegung wahrnimmt, also wo der ganze Körper quasi involviert ist und nicht nur der Sehsinn oder meine Vernunft sozusagen. Das ist dann gleich, ich mir erstmal was durchlesen muss, um das Kunstwerk zu verstehen oder so. Graffiti und Street Art wirkt unmittelbar und sehr stark im Stadtraum und das gefällt mir einfach, wenn ich das beim Spazierengehen, Fahrradfahren entdecken kann.
Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal tiefer gehende Einblicke gegeben hast in Graffiti, Street Art, die Unterschiede. Herzlichen Dank dafür.
Ja, ich habe zu danken für das angenehme Gespräch.
Dankeschön.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.